Hetze im Internet, Shitstorms, Morddrohungen. Die Flüchtlingskrise hat die Stimmung in unserem Land verändert. Menschen, die schon immer politisch engagiert waren oder schon immer gerne provoziert haben, sehen sich heutzutage mit einem Hass konfrontiert, den sie so bislang nicht kannten. Bedroht werden sie auch nicht mehr anonym oder unter Pseudonym, sondern ganz offen. Es wird klar, diese Feindseligkeiten gehen inzwischen von der Mitte der Gesellschaft aus. Aber warum ist das so? Was hat unser Land so verändert? Unser Autor sucht nach Antworten auf diese Fragen auf einer Reise, die ihn nach Dortmund, Berlin und Leipzig führt. Ohne Hemmungen. Hass- und Morddrohungen gegen Künstler, Politiker und Aktivisten. Eine Reportage von Thilo Schmidt.
Erdgeschoss.
Dortmund, Jobcenter nahe dem Hauptbahnhof. Hier beginnt die Reise. Eine Reise durch ein anderes Deutschland, in dem Gutmensch ein Schimpfwort ist, so weit ist es schon. Es ist ein kühler Frühlingstag. Die Aktivisten des Künstlerkollektivs Peng treffen sich an einer Straßenecke in der Innenstadt, unweit des Jobcenters, geben letzte Anweisungen. Die jungen Menschen schleppen Utensilien hinter sich her für den Flashmob, der gleich im Dortmunder Jobcenter steigen soll. Peng-Aktivist Jean Peters ist bei dieser Aktion nur Zuschauer. Er wird sie später filmen.
Ja, ich komme gerade gestern Abend angekommen und es ist schön, mir so eine Aktion mal anzuschauen von außen.
Die letzte Peng-Aktion war der Tortenwurf auf AfD-Vize Beatrix von Storch. Und der 32-jährige Peters war es, der ihr die Torte ins Gesicht warf. Jean Peters sagt, nur so könne man mit der AfD in den Dialog treten. Peters, leger gekleidet, Hose mit leichtem Schlag, kurze, etwas krause Haare, 3-Tage-Bart. Das Peng-Kollektiv macht mit spektakulären Aktionen, Flashmobs oder Fakes auf Schieflagen in der Gesellschaft aufmerksam. Auf Umweltprobleme, soziale Ungleichheit oder eben die AfD.
Klar reden wir mit denen, aber auf diese Art und Weise. Wir zeigen denen klare Grenzen und trotzdem eben liebevoll, ja, mit einer Torte. Und das hat auch eine lange historische Tradition, der Tortenwurf. So, und das war unsere Antwort in dem Sinne.
Die Antwort der AfD auf den Tortenwurf war anders, als er es bisher gewohnt war. Von Storch veröffentlichte sein Foto und seinen Namen auf Facebook. In einem Kommentar postete ein Anhänger der AfD Jean Peters Anschrift und die Telefonnummer. Daraufhin erhielt er Morddrohungen. Inzwischen sind die Peng-Aktivisten vor dem Jobcenter angekommen. Der Vorplatz ist leer, ein paar Menschen stehen herum, andere kommen fluchend aus dem Gebäude und brüllen verzweifelt in ihre Telefone. In Dortmund, sagen die Menschen hier, leben mehr Menschen vom Staat, als ins Westfalenstadion passen. Von der Aktion, die Peng gleich gemeinsam mit dem Schauspiel Dortmund starten wird, ist nichts zu merken. Manche Aktivisten sind bereits im Gebäude, andere draußen. Die wenigen eingeweihten Journalisten haben sich unauffällig verteilt.
Also mir ist es egal, aber
es geht nicht, dass wir das Format überspielen.
Versteckt um die Ecke steht ein Kamerateam des WDR. Rein können sie nicht, die Aktion würde auffliegen. Mit Jean Peters klären sie, wie sie an die Innenaufnahmen kommen, die Jean gleich filmen wird.
Deswegen, ich habe zwar einen Rechner dabei, ich würde das dann halt umkonvertieren, weil ich den Jungs ja dann geben wollte. Im gleichen Zug könnte ich es auch geben, aber das dauert halt.
Bestimmt 2 Dutzend Leute machen heute mit, der Ablauf penibel vorbereitet. Der Tortenwurf auf Beatrix von Storch in einem Hotel in Kassel, wo die AfD tagte, war dagegen unkompliziert, sagt Jean Peters.
Wir sind halt reingegangen und haben die Torte geworfen. Ich bin auch froh, dass es so gut geklappt hat. Danach, das war eher anstrengend. Ich habe mich sehr gefreut, als die Polizei kam, weil ich ja 30 Minuten lang, muss man sich mal vorstellen, 30 Minuten lang mit der AfD, dem Vorstand oder Programmkommission zumindest, der AfD in einem geschlossenen Raum.
Jean Peters ist dort nach dem Tortenwurf von den AfD-Politikern verprügelt worden. Aber er möchte jetzt nicht darüber reden. Warum wählen 15 und mehr Prozent eine Partei, deren Vizevorsitzende an der Grenze auf Kinder schießen lassen würde? Warum wird immer mehr und unverblümter gehetzt, werden Menschen angegriffen und Flüchtlingsheime in Brand gesteckt?
Du, keine Ahnung. Also ich glaube, was die AfD ohne Zweifel schafft, ist, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann was bewegen. Ich kann schreien und ich werde gehört. Du kannst denen Geld wegnehmen, du kannst denen Leistungen kürzen, du kannst denen irgendwie Scheißjob geben und die immer runterbuttern von Geburtshaus an. Aber Nation, das bleibt. Und da kannst du dich hinterstellen. Und da kannst du auch irgendwie für schreien und grölen. Ja.
Im Foyer des Arbeitsamts. Scheinbar ist hier Betrieb wie immer. Die Menschen stehen vor den Schaltern an. Auf den offenen Treppenaufgängen und Fluren rund um das Atrium laufen Mitarbeiter von einem Büro zum anderen. Gleichzeitig verliest vor dem Haus eine vermeintliche Pressesprecherin des Sozialministeriums eine Erklärung. Deutschland brauchte die Hartz-Reformen, als es der Wirtschaft schlecht ging, sagt sie. Aber nun sei es Zeit, sorry zu sagen. Die Aktion Deutschland sagt sorry beginnt. Drinnen werden rote, gasbefüllte Luftballons verteilt, manche zerplatzen. Aus allen Richtungen laufen plötzlich Tänzerinnen in goldenen Ganzkörperanzügen zusammen und performen zur Musik. Dann entfaltet sich im Atrium ein 2 Meter hohes, luftgefülltes rotes Herz. Die Kunden schauen neugierig, manche Blicke bleiben leer und teilnahmslos. Die Mitarbeiter und Wachleute sind irritiert und unternehmen erstmal nichts. Erst nach einer Viertelstunde begreifen sie, was wirklich abläuft.
Warum?
Weil wir keine Erlaubnis haben dafür. Wir haben es nicht erlaubt.
Jean Peters, die Peng-Aktivisten und die Akteure vom Schauspiel Dortmund sind erleichtert, ein bisschen berauscht. Provokation ist ihr politisches Instrument.
Ja. Gute Arbeit.
Die Aktivisten schlendern Richtung Hauptbahnhof und drehen sich Zigaretten. Was soll dieses Deutschland sagt sorry bedeuten? Sie sprechen von der wachsenden Armut, obwohl Deutschland ein so reiches Land ist. Und dass es natürlich eine würdelose Geste sei, sorry dafür zu sagen. Das wollen sie mit dem Flashmob auf die Spitze treiben und im Grunde genommen sagen, Hartz IV gehört abgeschafft. Warum es eine immer aggressivere, geiferndere Stimmung im Land gibt, auch gegen Menschen wie ihn? Jean Peters denkt kurz darüber nach.
Es gibt eine immer größere steigende Spaltung in der Gesellschaft und durch wachsende Armut. Und dann gibt es diesen Eindruck dieser Eliten, die da oben, die da irgendwie was entscheiden. Und wenn da sich jemand hinstellt und sagt, ich rede jetzt mal die Wahrheit und ich bin gegen die alle, dann bedient das vielleicht erstmal das Gefühl von, yo, finde ich gut und ich finde jetzt auch alles scheiße. Also das ist vielleicht eine Erklärung, ja.
Die Reise geht weiter von Dortmund nach Berlin-Hellersdorf. In der Großwohnsiedlung ganz im Osten der Stadt hat Petra Pau ihr Wahlkreisbüro.
Hallo. Wir sind im DK.
Alles klar, okay.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, auf
Hallo.
Die Minute.
Hallo,
sozusagen.
Frau Pau.
Drei Beamte des BKA müssen die Bundestagsabgeordnete der Linken beschützen. Heute ist Wahlkreistag.
Nehmen Sie einfach Platz, aber am besten ein Stück in die.
Gut, also dann sortieren wir mal. Also das ist so ein typischer Wahlkreistag. Im Anschluss an die Sprechstunde übergebe ich noch symbolisch einen Scheck, aber es geht um real, um viel Geld für den Feriensommer Marzahn-Hellersdorf. Feriensommer, das heißt, jedes Grundschulkind kriegt seit Jahren ein Angebot in den Ferien für wenig oder gar kein Geld, hier im Bezirk was zu erleben. Und das gilt natürlich auch für die Flüchtlingskinder.
Petra Pau engagiert sich seit Jahren für Flüchtlinge. Als sie die Organisatoren einer Anti-Flüchtlingsdemonstration in ihrem Bezirk als braune Rattenfänger bezeichnete, wird sie massiv bedroht. Sie gehöre an einem Baum im Tiergarten aufgeknüpft, lautet nur eine der Drohungen. Petra Pau ist vieles gewöhnt. Die Quantität und Qualität der Bedrohungen aber sind neu, sagt Pau.
Ich merke schon, dass in den letzten Jahren genau diese Grenze überschritten wird, auch mir gegenüber. Dass also Bürger und nicht nur in extrem rechten Parteien organisierte Bürger, mit denen ich schon öfter Auseinandersetzungen hatte, eben diese Grenzen überschreiten. Sowohl in der Debatte in sozialen Netzwerken, das geht sehr oft in Beleidigungen, Bedrohungen über, aber auch im realen Leben in der Auseinandersetzung. Da sind Hemmschwellen gefallen. Nicht nur im persönlichen Erleben, sondern das hat das gesellschaftliche Klima massiv verändert.
Hat Merkels Wir schaffen das die Menschen verunsichert, anstatt sie zu bestärken? Eine einfache Erklärung für diese Antwort hat auch sie nicht parat. Petra Pau, die charakteristischen kurzen roten Haare, bürgernah, ist seit 2006 Vizepräsidentin des Bundestages. In ihre Sprechstunde kommen Menschen mit sozialen Problemen in existenziellen Notlagen. Sie versucht zu helfen. Gerade kommt ein älterer Herr aus dem Bezirk, der ein Domizil für den Bürgerverein Mahlsdorf Süd sucht.
Und hat jetzt ein Angebot von einer Gaststätte bei uns da im Wohngebiet Holschiner Dame-Kekoli-Straße. Das ist eine Gaststätte St. Hubertus und der Besitzer will die Gaststätte aufgeben.
Pau sagt nicht viel, aber hört aufmerksam zu und schreibt einiges mit. Nennt ein paar Menschen, an die sie das Anliegen des Bürgers weiterzutragen verspricht.
Dass es Einfluss auf Amt gibt, dass uns da von der Seite aus wäre.
Das ist ein schönes Stichwort, was ist mit dem Amt gewesen?
Sie redet bedächtig und leise. 2010 erkrankte die Politikerin an ihrer Stimme. Mitten in einer Rede vor dem Bundestag ging sie weg für fast ein Jahr. Doch sie kam wieder.
Nur hoffe ich, du hast nicht zu viele Mist erzählt zu haben.
Alles gut.
Gut, tschüss, ich hole mir noch meine Jacke.
Die 52-Jährige wohnt in einer Mietwohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Eines Tages hört Petra Pau in ihrer Wohnung lautes Gegröhle von draußen. Vor dem Haus hat sich eine johlende Menge postiert, die rassistische Parolen schreit. Eine Anti-Flüchtlings-Demo. Die Polizei hatte die Route zu ihrem Wohnhaus genehmigt. Ihre Adresse hatten die Heimgegner zuvor auf Facebook gepostet.
Das ist eine alte Taktik von Rechten und von Rassisten, dass sie versuchen, Menschen einzuschüchtern, indem sie klar machen, wir kennen dein persönliches Umfeld. Wir könnten jederzeit, wenn wir es wollen, unsere Meinungsverschiedenheiten auch mit Gewalt austragen. Und das hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, welches aus meiner Sicht tatsächlich bedrohlich ist.
Auf Facebook wird Petra Pau schon seit Jahren massiv bedroht, aber jetzt nicht mehr anonym. Die Leute trauen sich, verstecken sich hinter keinem Pseudonym mehr. Menschen, die vielleicht auch von sich sagen, sie sind keine Nazis, sie sind nur besorgt. Warum ist das so?
Wahrscheinlich sind die Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren auch öffentlich sehen, sei es Pegida und wie die IDAs alle heißen, aber sei es eben auch die Solidarisierung von vermeintlich friedvollen Bürgerinnen und Bürgern mit diesen Rassisten und Menschenfeinden, nur der öffentliche Ausdruck dieser langfristig angelegten gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten 5 Jahren mit steigender Aggressivität und Qualität.
Sie spricht von Versäumnissen der letzten Jahre. Wöchentlich, sagt sie, kommen Bürger in existenziellen Notlagen in ihre Sprechstunde. Und sie zählt die Versäumnisse auf. Sozialer Wohnungsbau, Kampf gegen die Altersarmut. Probleme, die schon lange absehbar gewesen seien. Sie spricht dann immer gerne von der Ökonomisierung alles Sozialen.
Das ist keine Entschuldigung für Gewalt oder die Androhung von Gewalt. Zeigt aber auf, dass wir als Verantwortliche in der Politik, übrigens egal, ob wir jeweils auf der Regierungs- oder der Oppositionsseite sind, uns ja, den Zusammenhalt der Gesellschaft in ganz anderer Weise kümmern müssen.
Petra Pau spricht oft von anderen Menschen, die tagtäglich bedroht werden und die nicht wie sie den Schutz eines Amtes genießen. Natürlich die Geflüchteten selbst und auch die vielen freiwilligen Helfer.
Geschätzt engagieren sich in dieser Zeit rund 9 Millionen Menschen, Bundesbürger, für Flüchtlinge. Ehrenamtlich, Tag für Tag. Das ist die größte Bürgerrechtsbewegung meines Wissens seit Gründung der Bundesrepublik.
Die Reise geht weiter nach Sachsen, Leipzig. Die sächsische Stadt, aus der noch am lautesten Widerstand zu spüren ist gegen einen vermeintlichen oder tatsächlichen Mainstream. Einer der ersten schönen Tage des Frühlings. Die Menschen schleppen Einkaufstüten durch die herausgeputzte Innenstadt. Die Biergärten haben geöffnet. Obdachlose bitten um Almosen. Es werden Flyer verteilt. Die örtliche Moschee lädt zum Vortrag. Islam, Bedrohung oder eine Quelle für den Frieden? Vor dem mit Gittern abgesperrten Markt wirbt eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge in Idomeni. Dahinter haben Antifa und Menschenrechtsgruppen ihre Stände aufgebaut. An den Getränkebuden wird Bier in Plastikbechern verkauft. Glasflaschen dürfen nicht mit auf den Platz. Hier findet heute das Leipzig Courage Zeigen Open Air statt. Mitinitiator und Schirmherr Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen, posiert auf dem Platz für ein Selfie mit einem Fan.
Das, was wir heute hier machen, Courage Zeigen Leipzig, machen wir seit 19 Jahren. Und wir versuchen auch immer zu sagen, natürlich sind wir gegen Nazis, natürlich sind wir gegen Rassismus und gegen Diskriminierung. Aber ich versuche immer zu erwähnen, dass es viel wichtiger ist, die positiven Dinge in den Vordergrund zu rücken. Also wir sind für Respekt, wir sind für eine, man könnte jetzt sagen, und ich weiß, dass viele Leute gleich wieder Zahnfleischbluten kriegen, wenn ich sage, für eine multikulturelle Gesellschaft. Für mich ist alles, was in irgendeiner Weise national ist, geschweige denn was nationalistisch ist, ist für mich gestrig.
Kurze Zeit später im Backstage-Bereich des Festivals. Überall werden Kabel und Ausrüstung hin und her geschleppt. Hinter der riesigen Bühne bereitet der Mitteldeutsche Rundfunk eine Fernsehübertragung vor. Rund um den abgesperrten Backstage-Bereich kontrollieren Sicherheitsleute mit breitem Kreuz die Zugänge.
Product Placement im Mitteldeutschen Rundfunk.
Können wir doch gar nicht senden.
Sebastian Krumbiegel engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und für Integration. Dafür wird er vor allem in den sozialen Netzwerken attackiert.
Ein Shitstorm zu erleben ist nicht schön, auf jeden Fall. Das würde keinem gefallen. Ich glaube, niemanden, der hundertfach oder tausendfach von irgendwelchen Leuten im Netz beschimpft wird, sagt, ihnen lässt das kalt und mir ist das völlig egal. Aber man muss das einordnen. Man muss, glaube ich, auch wissen, wenn mir jemand was zu sagen hat, soll er es mir ins Gesicht sagen. Und wenn mir jemand im Netz irgendwas sagt, wenn mich irgendjemand im Netz beschimpft und dann auch noch unsachlich beschimpft und wirklich finstere Sachen erzählt, muss ich versuchen, das auszublenden.
Krumbiegel trägt einen saloppen Anzug und eine Sonnenbrille mit großen, runden Gläsern. Sie wirken, als wolle er sich abschirmen. Einen Grund dafür hätte er. Im Gästebuch auf seiner Webseite wird er massiv bedroht. Einer schreibt dort: Ich wünsche mir, dass sie und ihre Familie bestialisch vergewaltigt wird und das so lange, bis sie wieder klar in der Birne sind. Ein anderer schreibt: Du hast abgekackt und es kommt der Tag.
Scheiße, man denkt irgendwie, was, das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Weil das ist nur Hass, das ist nur gewalttätige Aufforderungen zu irgendwelchen unsäglichen Dingen. Man kann sich nicht dagegen wehren, es ist, wie es ist. Aber ich verschwende da nicht so viel Energie dran, dass ich jeden Tag jetzt denke, Hilfe, Hilfe, was geht denn hier ab? Ich habe gerade gemerkt, wie ich wieder trockenen Mund gekriegt habe, als du das vorgelesen hast. Weil natürlich, sobald deine Familie ins Spiel kommt, ist das ätzend. Und dann sagst du, Mensch, Leute, vielleicht hörst du doch auf. Wo ich wirklich kurz auch dabei, wo ich gesagt habe, Mensch, hör auf, dich aus dem Fenster zu lehnen. Aber das ist der falsche Weg, ja.
Krumbiegel, der Sänger der Prinzen, wirkt dünnhäutig, wenn er mit diesen Botschaften konfrontiert wird. Auch für ihn ist der Hass in dieser Form neu und auch er versucht zu ergründen, warum die Stimmung zu kippen scheint.
Ich glaube, die Hauptveränderung ist die, dass das, was wir vor 10, 15 Jahren noch als Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus bezeichnet haben, dass das mittlerweile fast salonfähig geworden ist, dass das in eine gefährliche bürgerliche Mitte gerückt ist, dass mittlerweile nicht nur irgendwelche tumpen Nazi-Skins oder irgendwelche Hardcore-Nazis die Debatte bestimmen, sondern dass die Debatte weitergeführt wird in politischen Talkshows, am Ende auch in der Wahlkabine, dass Phänomene wie Pegida oder eben die AfD, dass die politische Debatte bestimmen und dass wir uns als, ich sage jetzt mal, als Demokraten in diese Diskussion so reinziehen lassen, dass wir denen einen riesen Raum geben müssen. Man könnte auch kurz sagen, dass die Saat von Leuten wie Sarrazin mittlerweile aufgeht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, da wach zu bleiben und sich da dagegen zu stellen. Noch viel, viel wichtiger als in den 90ern.
Kurz vor 18 Uhr. Krumbiegel gibt letzte Interviews. Der Markt ist mittlerweile voll. Tausende Menschen stehen vor der Bühne. Punks, Alternative, aber auch Familienväter. Und viele, zumindest äußerlich, ganz normale Leipziger Bürger. Ein Teleskoparm schwenkt über die Zuschauer, darauf ein Kamerateam des MDR. Sebastian Krumbiegel und Co-Moderatorin Griseldis Wenner eröffnen den Abend.
Ist voll, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir wollen heute Abend zeigen, dass Leipzig eine weltoffene Stadt ist. Wir wollen heute Abend zeigen, dass Leipzig eine couragierte Stadt ist. Und wir wollen vor allem heute Abend mit euch zusammen zeigen, dass Leipzig laut sein kann. Wir möchten euch bitten, einmal kurz laut zu sein.
Sachsen, das Kern- und Stammland der Pegida-Bewegung. Anschläge auf Asylbewerberheime, Bedrohungen von Migranten. Kaum ein Tag vergeht ohne eine Schlagzeile aus Sachsen. Aber anders als fast überall in Sachsen und vor allem anders als in Dresden, hört man aus Leipzig viel Gegenwehr.
Wir würden uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen hier bleibt. Es gibt ja noch eine Menge zu erleben. Aber jetzt erstmal möchten wir einen unglaublichen, einen unwahrscheinlich riesigen Jubel hören für Suki.
Es wird hektisch auf der Bühne. Sebastian Krumbiegel hat Moderationspause und betont im Vorbeigehen, dass Leipzig nicht nur einmal im Jahr bei diesem Festival Courage zeigt. Und dass der Oberbürgermeister sich oft an die Spitze stellt.
Der Bürgermeister steht auch oft in der ersten Reihe, wenn es um Anti-Nazi-Demos geht und ist da sehr klar fokussiert. Ganz klar, dass Leipzig eine, wie er selbst immer sagt, Stadt der Vielfalt ist, in der viele Leute mit verschiedenen Lebensentwürfen ihr Zuhause finden können.
Was passiert jetzt gleich als nächstes?
Jetzt als nächstes geht hier die Fernsehaufzeichnung los. Wir werden jetzt als nächstes Philipp Dittberner hören. Die Leute sind gut drauf und ich denke mal, dass es alles wird.
Dann erscheint er im Backstage-Bereich, der Oberbürgermeister von Leipzig mit Frau und Kind. Burkhard Jung schüttelt Hände, hält Smalltalk. Jung hat sich von Anfang an die Spitze einer Bewegung gestellt, die zum Ziel hat, die Stadt nicht der Legida zu überlassen.
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch in Führungsverantwortung, in politischer Verantwortung, in gesellschaftlicher Verantwortung dann Bekenntnisse ablegt und sich auch vor Menschen stellt, die freiwillig, ehrenamtlich helfen, die vor Ort sind, die Menschen willkommen heißen. Und wenn ich Sorge habe zu polarisieren, wenn ich Sorge habe, ausgepfiffen zu werden, dann tue ich nichts. Und das ist völlig fatal. Es ist völlig fatal und verhilft natürlich auf der Straße, ein Gefühl zu erzeugen, dass die Mehrheit der Bevölkerung in der Tat fremdenfeindlich oder zumindest sympathisierend mit diesen Einstellungen konform geht. Und insofern haben wir eine Aufgabe, haben wir eine Vorbildfunktion, haben wir die klare Haltung zu zeigen und die Kante zu zeigen. Das könnte noch stärker sein, das reicht mir noch nicht. Ich möchte Aufregung darüber haben, dass die Legida läuft und nicht darüber, dass ich nicht die Innenstadt erreichen kann, um einzukaufen. Also das ist immer noch sehr, sehr saturiert. Aber ich glaube, in Leipzig haben wir es immerhin geschafft, dass doch ein breites Bündnis an der Stelle zusammenkommt, gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße zu gehen, Kante zu zeigen und auch Gefahr zu laufen, dass das polarisiert oder dass man ausgepfiffen wird. Aber ich glaube, dass es die einzige Chance ist.
Burkhard Jung vermisst die klare Kante bei vielen seiner sächsischen Bürgermeisterkollegen. Er halte die Stimmung in seinem Land kaum noch aus, sagte er vor einigen Wochen. Jung hat hier keinen offiziellen Termin. Er ist nur da, um Präsenz zu zeigen. Denn auch die Ermutiger brauchen Ermutigung, sagt er später. Die Ermutiger, von denen man in Sachsen viel zu wenige trifft. Heute hier sind sie da. Inzwischen stehen fast 10.000 Menschen auf dem Markt. Sie rappen, wippen im Takt. Manche werden auf den ausgestreckten Armen der anderen über den Platz getragen. Mittlerweile spielt der Rapper Samy Deluxe, der Höhepunkt des Abends.
Der Platz ist voll, die Leute wissen, warum sie da sind. Ich finde das großartig. Es spricht für uns, es spricht für die Stadt Leipzig. Und es spricht am Ende auch ein bisschen für Sachsen, weil die Signale, die aus Sachsen gekommen sind in letzter Zeit, waren eher negativ. Und sowas heute, auch dass der MDR das überträgt, finde ich ganz, ganz wunderbar.
Sebastian Krumbiegel hat eine Bühnenpause und läuft wieder zurück zum Backstage-Zelt hinter der Bühne.
Wenn unser Innenminister Herr Ulbich zu Hochzeiten von Pegida eine Taskforce gegen Ausländerkriminalität ins Leben ruft, ist das auch kein gutes Zeichen. Oder wenn der Landtagspräsident Rösler sagt, wir brauchen mehr nationale Wallungen in Sachsen, das ist mindestens nicht klug, aber das unterstelle ich den Leuten gar nicht. Was ich den Leuten unterstelle, ist, glaube ich, noch viel mehr, dass die Leute sehr bewusst sagen, hey, wir haben hier eine Klientel, hier sind 20.000 Leute auf dem Theaterplatz in Dresden, die demonstrieren gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wir wollen gern, dass die ihr Kreuzchen bei der nächsten Wahl bei uns machen. Und deswegen sagen wir sowas. Und das ist unanständig. Und das ist nicht nur unanständig, das ist politisch unverantwortlich. Auf jeden Fall werden immer wieder kleine rote Linien überschritten, was dann irgendwann mal dazu führt, dass eben die Heime anfangen zu brennen und dass Leute umgebracht werden.
Krumbiegel und seine Co-Moderatorin Griselde Svenner verabschieden sich. Der Abend ist fast vorbei, um 10 ist Nachtruhe.
Ein sehr frisches Lied, das, glaube ich, sehr gut zur Situation zurzeit passt.
Kurz vor 10 setzt sich Krumbiegel ans Klavier und singt. Solo. Und spürt durch die Menge, er ist doch nicht ganz allein.
Das Klavier wird lauter. Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Das wird erstmal so bleiben, es sind halt bewegte Zeiten. Besorgte, die nach unten treten, haben's bei mir schwer. Mit euch werd ich mich immer streiten. So wie ihr tickt, ich kann das nicht leiden. Nicht weinen, das lässt sich nicht vermeiden. Vielen Dank, Leipzig.
Ohne Hemmungen. Hass und Morddrohungen gegen Künstler, Politiker und Aktivisten. Eine Reportage von Thilo Schmidt.